hinter dem Aufruf steckt, dass wir diese Vorstellung, dass es eine unproblematische Mitte der Gesellschaft gibt, in der alles zivil und friedlich abläuft und dass es demgegenüber früher eher extremistische, heute eben radikale Ränder gibt, wo dann die Probleme, also Rassismus, Antisemitismus, aber auch halt Antikapitalismus zum Beispiel stattfinden, dass wir die Idee für unsinnig finden, für unsinnig halten, da diese problematischen Ideologien der Ungleichheit und auch gewalttätige Praxis gegenüber Menschen, die nicht dazugehören sollen, auch in der Mitte der Gesellschaft verbreitet sind, muss man sich nur mal den Thüringen-Monitor anschauen, von den Zahlen her, um zu sehen, dass Nationalismus und Rassismus kein Randphänomen ist von wenigen, die da abrücken von dem zivilen Konsens. Und ich sag mal, diese Kritik war gegen den Extremismusdiskurs eigentlich schon relativ weit verbreitet. Da haben jetzt auch zum Beispiel viele Träger, die Mittel aus Demokratieprogrammen kriegen, gesagt, dass sie von dem Extremismusdiskurs nicht viel halten. Und irgendwie, warum auch immer, kommt in den letzten Jahren der Deradikalisierungsdiskurs dazu, der das Ganze nochmal rhetorisch anders ausdrückt, aber im Grunde genau dasselbe meint. Und wir würden ganz im einen daran erinnern, dass die Kritik, die gegen den Anti-Extremismus vorgebracht wurde, genauso auch gegen die Deradikalisierung vorgebracht werden kann. Und zum anderen, und das ist uns eigentlich wichtiger, das kommt jetzt ganz kurz in dem, was ich sage, eigentlich geht es uns auch darum, eine Lanze für die positiven Aspekte von Radikalität an der Stelle zu brechen. In dem Sinne, dass radikale Kritik und eine Praxis, die auf grundsätzliche Zusammenhänge setzt, also auch eine radikale Praxis, die an die Wurzel von Problemen geht, an manchen Stellen nicht ein Problem ist, sondern die Lösung für große gesellschaftliche Probleme sein kann.
Der Begriff oder die Theorie des politischen Extremismus ist ja keine neue. Wenn wir in die 70er Jahre der BRD zurückschauen, dann finden wir dort den sogenannten radikalen Erlass. Der wurde auch Extremistenbeschluss genannt und dahinter stand ein Beschluss der Bundesregierung und Bundesländer, mit dem geprüft werden konnte, ob BewerberInnen für den öffentlichen Dienst verfassungstreu sind. Da konnte der Verfassungsschutz einfach eine Regelanfrage machen und nachfragen. Und der Gedanke dahinter war, dass sogenannte Verfassungsfeinde nicht im öffentlichen Dienst beschäftigt werden sollten oder dort auch nicht mehr arbeiten sollten. Das kam im Prinzip ja einem Berufsverbot gleich. Die sollten sich bekennen zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes. Und all das finden wir heute immer noch oder auch wieder. Inwiefern seht ihr denn da Parallelen und kann man das überhaupt vergleichen, die 70er Jahre und jetzt im Jahr 2021?
Also die Lage in den 70er Jahren der BRD und 2021 ist natürlich sehr unterschiedlich. In den 70er Jahren in der BRD ging es darum, dass abzusehen war, dass relativ viele aus der Studentinnenrevolte ihren Marsch durch die Institutionen machen und man dann am Ende jede Menge Lehrerinnen und was weiß ich für Bedienstete im öffentlichen Dienst hat, die vorher in K-Gruppen waren. Dagegen der radikalen Erlass. Und na 2021, das hängt meines Erachtens, glaube ich, eher daran, dass mit dem Beginn der Bundesprogramme für Demokratie oder gegen Rechts doch relativ viele Mitarbeiterinnen aus so einem antifaschistisch engagierten Spektrum in diese Bundesprogramme reingekommen sind und da eine Weile, ich sag mal so, eine gewisse Spielwiese gegen rechts gehabt haben, was auch in einer bestimmten historischen Situation notwendig war, weil man vom ordnungspolitischer Seite her gemerkt hat, dass man allein mit der Polizei die Nazis nicht in den Griff kriegt und die Kompetenzen gegen sie was zu machen, nun mal eben links liegen. Und jetzt ist das Problem vielleicht so ein kleines bisschen in die Schranken verwiesen. Jetzt fällt auf, dass so ein kleiner Marsch durch die Institutionen, Klammer auf, natürlich auch verbunden mit einer gewissen Deradikalisierung auf Seiten der Akteure, da stattgefunden hat. Und jetzt guckt man, dass man da die die Schrauben mal wieder ein bisschen enger anlegt und mal wieder ein bisschen genauer schaut, wer denn in diesen Projekten auf Staatskosten Politik machen kann.
Mehrmals haben wir jetzt schon den Begriff Extremismus auch angesprochen. Die Bundesregierung oder in der Theorie des Extremismus wird ja zum Beispiel eingeteilt in links, rechts, islamistisch, wird theoretisch begründet. Und man könnte ja jetzt sagen, so Projekte gegen rechts, wenn wir uns das mal rausgreifen, sind ja eigentlich gut, demokratiefördernde Projekte. Dafür gibt es Staatsgeld jedes Jahr in Millionenhöhe. Auch das BIKO wendet sich ja gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder so Ungleichwertigkeiten. Worin besteht denn dann eigentlich das Problem bei so staatlich geförderten Programmen auch gegen rechts, die ja eigentlich in Anführungszeichen was Gutes erreichen wollen?
In Bezug auf Radikalität ist das Problem an so staatlichen Programmen, dass sie dann zum einen einen gewissen Handlungsspielraum vorgeben, der sich halt, also der sozusagen Einstellungsfragen zum Gegenstand der Auseinandersetzung macht und zum Problem. Und dabei aber eben eigentlich vom eigentlichen Problem absieht, nämlich von den gesellschaftlichen Ursachen von gesellschaftlicher Ungleichheit, von Ungleichwertigkeitsideologien, die ja ihre Ursachen in einer, ja, in ihren in gesellschaftlichen Entstehungsbedingungen haben, in der, ich würde sagen, in der politökonomischen Konstitution bürgerlicher Subjektivität. Und es gibt ein zweites Problem am Extremismusbegriff, das ist die Gleichsetzung von links und rechts sozusagen, die von unterschiedlichen Inhalten absieht und genau auch links delegitimiert und das in einem Vorwand politischer Neutralität, der ja aber so gar nicht stimmt. Also das zeigt sich ja auch daran, dass der Extremismusbegriff viel von Rechten auch in Anschlag gebracht wird, um einfach linke Politik zu delegitimieren. Genau, und so grundlegend würde ich sagen, ist der Extremismusbegriff ein politisches Instrument, genau das davon ablenken oder das. Ja, genau. Ich würde sagen, der Extremismusbegriff ist ein politisches Instrument, das nicht nur von Rechten in Anschlag gebracht wird, sondern halt sozusagen auch von staatlicher Seite sozusagen politisch eingesetzt wird. Ja.
Warum würdet ihr denn sagen, können solche Projekte gar nicht neutral sein, obwohl es quasi von staatlicher Seite gefordert wird, diese Neutralität auch zu wahren? Warum geht das nicht?
Also grundlegend würde ich sagen, auch wenn man sich für demokratische Werte einsetzt, ist es ja nicht politisch neutral, sondern da stecken ja politische Interessen auch dahinter. Deswegen würde ich sagen, gibt es diese politische Neutralität, die da vorgebracht wird, nicht. Und das zeigt sich halt im Extremen daran sozusagen, dass auch die AfD den Extremismusbegriff für sich veranschlagt, meint irgendwie im Auftrag einer politischen Neutralität zu agieren, aber eigentlich ist das Ziel, Linke zu delegitimieren, genau, und linke Politik irgendwie zu erschweren.
Demokraten und Demokratinnen wollen sich für die Demokratie einsetzen, auch für eine wehrhafte Demokratie. In eurer Veranstaltungsreihe jetzt im Juli sagt ihr mit der wehrhaften Demokratie gegen den Antifaschismus. Was steckt da dahinter?
Das bezieht sich ein bisschen auch nochmal auf den Themenkreis von der letzten Frage. Die Frage ist, was ist Demokratie an der Stelle? Und die wehrhafte Demokratie ist halt ein Konzept, was die derzeitige Verfassungsrealität als etwas darstellt, was nicht geändert werden soll. Das heißt, mit der wehrhaften Demokratie kann man ohne Probleme auch jede Demokratisierung als extremistisch und problematisch heranziehen. Also keine Ahnung, sagen wir mal jetzt was ganz, ganz weit Verbreitetes, wenn man jetzt der Ansicht ist, dass die Abschaffung, die faktische Abschaffung vom Artikel 16, also dem Recht auf Asyl 1992, rückgängig gemacht werden soll, die Verfassung also geändert, dann ist das im Grunde gegen das, was die wehrhafte Demokratie will. Das ist also ein statisches Demokratieverständnis, in dem die jetzt herrschenden Verhältnisse wirklich en Detail mit allem, was dazugehört, verteidigt werden soll. Und da könnte man jetzt, wenn man einen anderen Demokratiebegriff hat, sagen, dass das zutiefst undemokratisch ist, in dem Sinne, dass damit sozialer Wandel und Mitbestimmung verhindert wird. Und bei der Veranstaltung von Max Fuhrmann wird er die theoretischen, historischen und politischen Hintergründe dieses Diskurses um wehrhafte Demokratie zeigen und auch verdeutlichen, wie diese statische Idee von Demokratie am Ende gegen Antifaschismus gewendet wird.
Es wird in der Reihe auch noch eine zweite Veranstaltung geben unter dem Titel Verfassungsschutz gegen Antifaschismus. Worum soll es da gehen?
In der zweiten Veranstaltung ist Cornelia Kehrt zu Gast in Erfurt. Das ist die Bundesvorsitzende vom VVN-BDA. Also die wird darüber berichten, wie es in den vergangenen Monaten um die Gemeinnützigkeit des Vereins stand. Und zwar drohte ihnen die Gemeinnützigkeit entzogen zu werden, aufgrund dessen, dass sie im Bayerischen Verfassungsschutzbericht erwähnt werden. Genau, die haben dann dagegen geklagt. Ich glaube, vom Verwaltungsgericht in Berlin wurde das dann verhandelt. Die haben die Klage auch gewonnen, aufgrund aber einer Formalität sozusagen. Ihnen sollte die Gemeinnützigkeit als Bundesverband entzogen werden, weil sie im Bayerischen Verfassungsschutzbericht erwähnt werden. Und das funktioniert formal sozusagen nicht. Und sie wird darüber berichten, wie die Problemlage ist, dass der Verfassungsschutz sozusagen jemanden als extremistisch einstuft und was das sozusagen in Gang setzt für, das reicht ja von Steuerzahlungen, Fördermöglichkeiten sozusagen. Also wenn man einmal diesen Stempel als Extremismus verdächtig hat, was das dann sozusagen in Gang setzt. Und wird auch über das Urteil, hoffe ich, berichten, das ja erstmal nur ein formaler Urteilsspruch war und kein politischer Erfolg sozusagen. Genau, also bisher steht durch das Urteil nicht in Frage, dass man aufgrund der Erwähnung im Verfassungsschutzbericht nicht auch die Gemeinnützigkeit entzogen bekommen kann. Genau, was ja dann irgendwie verheerende Folgen auch hätte.
Die beiden Veranstaltungen im Juli beschäftigen sich mit dem Konzept der wehrhaften Demokratie. Wen wollt ihr denn damit erreichen oder wer soll sich denn dafür interessieren und zu den Veranstaltungen kommen?
Na, Leute, die sich für Deradikalisierung interessieren, weil sie damit zum Beispiel beruflich zu tun haben. Aber auch Leute, die sich für Radikalisierung interessieren, weil sie denken, dass eine radikale Kritik an den herrschenden Zuständen wichtig und angebracht ist.
Es geht ja auch in diesem ganzen Konzept und in der Reihe Radikalisiert euch um die Menschen, die sich in solchen Demokratieprojekten engagieren oder auch in Deradikalisierungsprojekten, die ja zum Teil staatlich gefördert sind. Was erwartet ihr euch denn konkret von den Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten? Wie sollen die denn am besten handeln und mit diesem Gegensatz umgehen, über den wir jetzt schon viel gesprochen haben?
Spannende Frage sozusagen. Ich würde die Frage, ob überhaupt radikale Politik in solchen Projekten möglich ist, mal galant umschiffen und sagen, was zu beobachten ist, ist, dass durch den Druck, zum einen durch den Extremismusverdacht, aber auch durch den Rechtsruck und kleine Anfragen der AfD, es passiert, dass viele zivilgesellschaftliche Akteure sich auch unter Druck gesetzt sehen, sich von linksradikalen und linksradikaler Politik nach außen hin zu distanzieren. Genau, und das schätze ich als problematisch ein sozusagen und würde hoffen, dass man mit solchen Veranstaltungen, die sich dann eben auch an Menschen richten, die in so Programmen beschäftigt sind oder zivilgesellschaftlich aktiv sind, man irgendwie darüber sich verständigt, dass so eine Distanzierung halt sozusagen nicht erfolgt. Also dass diese gewünschte Delegitimierung von linksradikaler Politik sozusagen in der Öffentlichkeit nicht so stark stattfindet oder nicht mehr so stark stattfindet, wie es aktuell der Fall ist.
Ich würde gerne noch was hinzufügen. Ich stimme da voll zu an der Stelle. Ich würde mir aber darüber hinaus auch wünschen, dass Leute, dass ihr jetzt in solchen Projekten diese ganze Logik auch als Angriff auf eure Arbeit versteht, die euch vorschreibt, wie und in welchem Rahmen ihr die zu tun habt und die dem Ziel der Demokratisierung eigentlich entgegensteht, weil es am Ende nicht darum geht, Menschen dazu zu befähigen, teilzuhaben an politischen Entscheidungsfindungsprozessen, sondern am Ende auf eine autoritäre Formierung zum Ja-Sagen zu den jetzigen Verhältnissen herausläuft. Und das ist nicht das Ziel, was viele dieser Projekte anfänglich hatten. Und da würde ich mir eine kollektive Antwort drauf wünschen, wie das ja bei der Extremismusklausel auch schon war, wo ganz viele Projekte, die Extremismusklausel unterschreiben mussten, sich öffentlich geäußert haben und gesagt haben, das wollen wir nicht. Das, sowas würde ich mir viel öfter wünschen, so ein gemeinsames Agieren gegen diese autoritäre Rahmung vom Mittelgeber. Und überhaupt, also Entschuldigung, da gerate ich richtig in Rage bei dem Thema. Auch, finde ich, können solche Projekte dafür eintreten, dass es für die wichtigen Inhalte, die da verhandelt werden, also gegen Rassismus was zu machen, für Teilhabe was zu machen, dass es dafür auch einfach mal eine vernünftige Finanzierung gibt, und nicht diese immer wieder im Dreijahresrhythmus weitergetragene Projektfinanzierung, sondern halt eine dauerhafte Finanzierung. Auch dafür könnte man mal gemeinsam eintreten.
was du jetzt eben angesprochen hast, ist ja nochmal dieses Konzept der statischen Demokratie. Sich jetzt für solche Projekte einzusetzen, heißt, sich an die jetzigen Bedingungen zu halten, die vorgegeben werden. Und wie würde denn aber die Alternative aussehen, diesen Demokratiebegriff nicht so statisch zu sehen, sondern eher als veränderbar auch wahrzunehmen?
Es ist total schwierig zu sagen, wie eine ganze Gesellschaft anders organisiert werden soll, das jetzt so auf dem Reißbrett vorzugeben. Aber es gibt ja Vorstellungen von Rätedemokratie, von Basisdemokratie, in denen es halt so hofft man gelingt, dass viel mehr Leute sich daran beteiligen, eine Willensbildung voranzubringen, als das in so einer repräsentativen und parlamentarischen Demokratie der Fall ist.
Über diese Fragen zu diskutieren, wird es auch Gelegenheit geben in den beiden Veranstaltungen am 6. und am 9. Juli, vielleicht im Rahmen der Diskussion. Kommen wir nochmal zu den ganz praktischen Fragen rund um die Veranstaltung. Noch immer leben wir in einer Pandemie. Wie genau läuft das organisatorisch ab? Wie kann ich an den Veranstaltungen teilnehmen?
Die Veranstaltungen finden beide hybrid statt. Das heißt zum einen in der offenen Arbeit Erfurt, mit Voranmeldung und begrenzter Teilnehmerzahl. Menschen, die teilnehmen möchten, melden sich also gerne vorher per Mail bei uns, können vor Ort einen Test machen. Genau, wenn er negativ ist, werden wir eben mit Mindestabstand dort vor Ort bei der ersten Veranstaltung dem Referenten digital zuhören. Bei der zweiten Veranstaltung ist Cornelia Kehrt selber vor Ort. Außerdem gibt es die Möglichkeit, auch digital an der Veranstaltung teilzunehmen, sozusagen über Livestream dann.
Mit den beiden Veranstaltungen ist es aber nicht getan im Rahmen der Reihe Radikalisiert euch. Es wird auch noch weitergehen in diesem Jahr 2021. Ich habe schon kurz angedeutet, eine Tagung, eine Kaffeefahrt. Was steht noch an in diesem Jahr?
Genau, wir planen im September eine Tagung und Kaffeefahrt zu veranstalten. Ich schaue gerade mal auf den Kalender. Am 17. und 18. September, also den Termin könnt ihr euch gerne vormerken. Wir wollen am Freitag eine Kaffeefahrt machen zum Thema NSU und VS und Extremismus. Fritz Boschel wird zu Gast sein und am Samstag soll eine ganztägige Tagung stattfinden, wo wir uns zum einen inhaltlich nochmal mit dem Begriff der Radikalität auseinandersetzen. Was heißt radikale Kritik? Was ist radikale Politik? Genau, auch mit nochmal einer Kritik an den staatlichen Programmen gegen rechts. Außerdem wollen wir den Abend ausklingen lassen bei einem Konzert und uns thematisch dann auch vorher noch mal der Frage widmen, wie ist Radikalität und Punk miteinander verknüpft? Genau, also so eine Mischung aus Subkultur und Theorie da noch mal wagen.
Wenn ich das Wort Kaffeefahrt höre, das vielleicht zum Abschluss, dann habe ich eher eine spießige Vorstellung davon, von dem, was da passiert. Wie kann denn eine Kaffeefahrt progressiv sein oder emanzipatorisch? Was macht sie denn dazu?
Gute Frage.
Und der Kaffee, der ist von Zapatisten.
Genau, also was die Kaffeefahrt und die Tagung allgemein bietet, ist eine Gelegenheit zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit Radikalität, aber auch mit Kritik an Extremismus, Verfassungsschutz, Deradikalisierungsprogramm und genau, also allgemein im Zuge der politischen Auseinandersetzungen, die wir führen, mal eine Möglichkeit, eine Reflexion anzustoßen und miteinander in Auseinandersetzungen zu kommen und sich auch zu fragen, wie will man weitermachen, wenn man radikale Politik betreiben will.